Yes, wir sind in der Predigtserie und zwar heißt sie Keep the Fire. Man kann es auch sagen, Keep the Fire Burning. Ja, weil es ist eine Sache, mal angezündet zu werden oder dass, wenn der Docht nur noch glimmt in deinem Herzen, dass du auf einen Gottesdienst, auf eine Konferenz gehst oder auf eine Freizeit gehst, dann wird Feuer, dieser glimmende Docht wird zu einem lodernden Feuer. Aber dann, wenn Montag, Dienstag, Mittwoch kommt, wird dieses Feuer wieder kleiner und am Ende ist da wieder ein glimmender Docht. Und du wartest auf die nächste Konferenz, dass Gott wieder aus diesem glimmenden Docht ein riesiges Feuer macht. Und das ist nicht die Art, wie wir leben wollen, sondern der Schlüssel zu einem richtig guten und erfüllten Christsein ist, das Feuer am Brennen zu halten. Also es ist wichtig, dass Feuer angezündet wird, aber es ist viel wichtiger, das Feuer am Brennen zu halten. Und wir haben über die Zutaten das letzte Mal gesprochen, was es braucht, damit ein Feuer brennen kann. Es ist einmal Sauerstoff, dann ist es das Holz und wir brauchen eine Feuerstelle. Die Feuerstelle ist dein Herz, der Sauerstoff ist der Heilige Geist in deinem Leben und das Holz ist das Wort Gottes. Ja, und wenn das Wort Gottes ins Feuer geschmissen wird, also wenn du gesundes und gutes Holz nachlegst, dann geht Rauch nach oben. Und dieser Rauch steht für den Glauben, weil in Hebräer 11, Vers 6 steht, dass du ohne Glauben Gott nicht wohlgefallen kannst und dass Gott derjenige ist, der Glauben belohnen wird. Wenn du glaubst, ist er der, musst du auch glauben, dass er ein Belohner ist. Also Gott belohnt deinen Glauben. Es ist so ein Wohlgeruch, der dann aufsteigt zu Gott und das ist, wenn du das Holz, das Wort Gottes, ins Feuer legst, ist es genauso, wie wenn du das Wort Gottes auslebst in deinem Leben, wenn du das benutzt, wenn du quasi nicht nur Benzin, dein Auto mit Benzin vollgetankt hast, sondern auch mit diesem Auto fährst. Das ist Glaube, Leute. Ja, und Glaube belohnt Gott. Und aus Glauben entsteht viel Frucht. Und das ist ein Wohlgefallen für Gott, Wohlgeruch für Gott. Also ihr seht, es braucht Sauerstoff. Sauerstoff ist nichts, was du geben kannst. Sauerstoff ist gegeben, richtig? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der seinen eigenen Sauerstoff produziert hat für sich, sondern du musst einfach nehmen, was da ist. Es ist gegeben, Sauerstoff ist gegeben, ja? So, und du atmest es ein, das ist der Heilige Geist, der ist dir gegeben. Du kannst den Heiligen Geist nicht herbeizwingen, herbeiarbeiten. Der Heilige Geist ist dir gegeben und du darfst atmen, du darfst leben, weil du den Heiligen Geist in deinem Herzen hast. Das Problem mit Sauerstoff ist, dass es so selbstverständlich für uns ist. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist so selbstverständlich für uns. Der ist so normal, dass wir atmen. Ist so normal, dass wir glauben dürfen, dass wir mit Jesus unterwegs sein dürfen. Und deswegen ist es gut, wenn wir jeden Tag sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Dass wir uns des Sauerstoffs bewusst werden, den wir atmen. Dass wir den Heiligen Geist ganz bewusst in unser Leben einladen, weil er ist es, der deinen Terminkalender bestimmen möchte. Ja, und der Raum haben möchte in deinem Leben. Er ist der, der dich Unvorhersehbares machen lässt. Ja, selbst für dich Unvorhersehbares. Und deswegen wirst du auf unvorhersehbare Wunder stoßen, wenn du dem Heiligen Geist Freiraum gibst in deinem Leben. Wie schaut es mit dem Wort Gottes aus? Holz, das muss gehackt werden, richtig? Du gehst in einen Wald und du hackst, ja, du nimmst die Axt in die Hand und du hackst das Holz und du nimmst das Holz und bringst es mit nach Hause, schmeißt es ins Feuer. Also Holz ist etwas, was du herbeibringen musst. Sauerstoff ist gegeben, aber Holz musst du bringen. Und Holz ist das Wort Gottes. Arbeite mit dem Wort Gottes. Geh in den Wald, der Wald ist die Bibel. Und dort wirst du viele, viele gute Äste finden, viele gute Bäume finden. Und diese Bäume musst du fällen, du musst damit arbeiten, du musst damit umgehen, du musst mit dem Wort Gottes umgehen. Ja, in Josua 1, da heißt es, sinne über das Gesetz nach, Tag und Nacht. Und dann wirst du Erfolg haben auf deinem Weg. Ja, ich möchte Erfolg haben im Leben. Wer will alles Erfolg haben im Leben? Also was tun wir? Wir arbeiten mit dem Holz. Sinne über das Wort nach, Tag und Nacht. Ja, und wir haben über die verschiedenen Arten gesprochen, wie man mit dem Wort Gottes umgehen kann. Und heute möchte ich über eine weitere Komponente sprechen, und zwar ist es Gebet. Ja? Gebet ist das Öl, welches du ins Feuer gießt, damit das nochmal mehr brennen kann. Es ist so wichtig, dass wir anfangen oder wieder neu das Gebet in uns entfachen. Also feuriges Gebet. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben ausschaut, aber ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sagen könnte, es könnte besser sein. Da ist Luft nach oben, oder? Ja, doch, die meisten nicken. Die meisten nicken. Ja, ja. Beim Nathan, der ist zufrieden. Es läuft, oder? Nee, es ist immer Luft nach oben. Also wir wollen uns heute in dieser Predigt ausstrecken nach einem feurigen Gebetsleben. Also Gebet steht für das Öl, welches du ins Feuer gießt, weil das Feuer kann noch besser brennen. Durch Gebet kann dein Feuer noch besser brennen. Gebet ist diese Substanz, die uns gegeben wurde, damit andere Menschen in Brand gesetzt werden können. Wusstest du, dass du ein Priester bist? Ja, oft denken wir von Priestern so, wir sehen da irgendeinen alten Mann in einem Kittel. Ja, und wir sagen das so in der katholischen Kirche oder Landeskirchen, das sind Priester. Ja, aber du bist ein Priester. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Priester. Ja, du bist ein Priester. Beata, du bist ein Priester. Halleluja. So, 1. Petrus 2, Vers 9. Vielleicht kann es da Hansen mal einblenden. 1. Petrus 2, Vers 9, da steht Folgendes, dass wir nämlich ein königliches Priestertum sind, dass Gott uns erwählt hat aus allen Völkern und Rassen und uns zu einem königlichen Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum gemacht hat, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, das ist der Hammer. Wir wurden handverlesen, wir sind eine handverlesene Truppe von Gott. Gott hat dich ausgesucht. Er hat gesagt, dich will ich haben und dich setze ich hier hin. Ich sonder dich ab von der Welt, von dem Schmutz der Sünde. Ich reinige dich durch Jesus Christus und ich setze dich ein in mein auserwähltes Volk. Und dieses Volk ist ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm gehört. Du gehörst Gott. Selisha, du gehörst Gott. Du bist Teil von ihm. Und Jesus hat Ja gesagt zu dir. Und wisst ihr, Jesus ist unser Hoherpriester. Und wusstet ihr eigentlich, dass Jesus beständig für uns betet? Dass Jesus da oben ist und ständig für dich betet, ohne Unterlass. Der betet für den Viktor, dass der Viktor in den Plänen Gottes wandelt. Amen. Gott, Jesus betet gerade für dich. Er tut Fürbitte für dich. Weil Jesus ist der Mittler zwischen Gott, dem Vater und uns Menschen. Ohne Jesus kein Vater. Deswegen sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und so sind wir auch Priester. Und was wir tun ist, wir folgen Jesus in dem. Wir gehen ins Allerheiligste. Wer weiß, was das Allerheiligste ist? Ja, das Allerheiligste. Ihr kennt die Stiftshütte oder den Tempel. Wir nehmen die Stiftshütte und dann hast du den Vorhof. Du hast das Heiligtum und dann hast du das Allerheiligste in der Mitte im Zentrum. Und dort darf der Priester rein, aber nur sehr selten. Also im Alten Testament durfte er nur einmal im Jahr rein und dann durfte er opfern fürs Volk. Also er ist ins Allerheiligste gegangen und er hat Fürbitte getan für die Menschen. Also er ist als Mittler aufgetreten zwischen Gott und Menschen. Er ist in den Riss getreten. Und so darfst auch du jeden Tag, täglich, in den Riss treten für andere Menschen. Das ist, was Gebet, feuriges Gebet macht. Du trittst in den Riss für andere Menschen, da wo diese große Kluft ist, die unüberwindbar ist für den Menschen. Du legst dich über diese Kluft, machst dich richtig lang durch dein Gebet, ja, und dann können Menschen über dich drüber laufen zu Gott. Das ist, was Fürbitte ist. Es gibt Menschen, die tun Fürbitte für Völker. Aber du kannst auch Fürbitte tun für deine Familie oder für Menschen. Also es ist eine Form des Gebets. Feuriges Gebet, wisst ihr, was ich darunter mir vorstelle? Es ist ein leidenschaftliches Gebet. Ich habe keinen Bock auf langweiliges Beten. Ich habe satt, mich zu zwingen zum Beten. Und wenn du dann da bist und dann holst du deine Liste raus, vielleicht hast du gar keine Liste, du hast irgendwie so eine, es gibt ja auch Einkaufslisten auf dem iPhone, ja, hast halt eine Gebetsliste. Ach, das habe ich doch gestern schon durch. Ja, wieder, okay, Gott, Herr, segne sie. Ja, den auch. Mein Hund, meine Katze. So langweilig. Ich habe keinen Bock auf langweilige Gebete. Und das ist mein Gebet, dass Gott unser Gebetsleben wieder feurig und leidenschaftlich macht. Also Feuer steht auch irgendwo für Leidenschaft und Liebe. Weißt du, du setzt dich ganz anders ein für Menschen, wenn du sie liebst. Aber wenn du kalt bist im Herzen, dann schaut auch dein Gebet entsprechend aus. Ja, danke für den Mois, Herr segne ihn. Mois, die letzten 5 Monate nicht da gewesen. Ah, von der Gebetsliste streichen. So. Herr, ich übergebe ihn in deine Hand. So, weißt du? Das ist leidenschaftsloses Gebet. Ja? So sollen wir nicht beten. Und so soll mein Gebetsleben auch nicht ausschauen. Sondern, Mois, du bist weiterhin auf meiner Gebetsliste. Ich schreibe dich heute Abend drauf, okay? Kein Spaß. Ja, dass wir einfach für Leute beten. Aber nicht nur das, sondern auch, dass wir wieder ein Herz für uns selbst bekommen. Dass wir für uns beten. Ich möchte auch eine Leidenschaft haben für mich selbst, ja. Du darfst dir selbst wichtig sein. Bloß nicht wichtiger als andere, ja. Also, aber du sollst für dich beten. Das ist total wichtig. Ja, ich kenne meine Sünden am allerbesten. Deswegen ist es gut, wenn ich für mich bete. Es ist nett, wenn andere für mich beten, aber es ersetzt nicht das Gebet von mir für mich. Also du darfst auch für dich leidenschaftlich sein. Aber nicht nur das, sondern wisst ihr, um das Gebetsleben mal so richtig neuen Schwung zu verleihen, ermutige ich euch, und das mache ich immer wieder, in Sprachen zu beten. Auch das Sprachengebet kann ein richtiger Boost sein. Das ist, du nimmst gleich ein paar Liter Benzin, ja, oder Öl und schüttest es da ins Feuer rein. Ey. Wenn du in Sprachen betest, dann läuft der Motor so richtig an. Also ich weiß nicht, wer betet in Sprachen von euch? Okay, dann bete ich für all die Hände, die jetzt nicht hochgegangen sind. In Jesu Namen empfangt das Sprachengebet. Halleluja. Hey Leute, aber ihr verpasst was. 1. Korinther 14, da steht, dass wenn du prophetisch redest, dass du die Gemeinde auferbaust, dass du Menschen auferbaust, also wenn du mit dem Verstand betest, wenn ich jetzt mit dem Verstand für einen Emad bete, versteht er, was ich sage? Hoffentlich. Und dann baut es ihn in irgendeiner Form auf. Ja? Also es dient zur Ermahnung, zur Auferbauung, zur Tröstung. Also ich bete für dich. Aber wenn ich in Sprachen bete, und das ist der große Unterschied, versteht mich keine Sau. Ja? Wenn ich jetzt mit einem Emad in Sprachen bete, so dann du verstehst ja nichts. Außer ich. Oh, hast du. Manchmal kann Gott das Sprachengebet nehmen und Arabisch werden lassen. Halleluja. Warte, musst du mal so Wörter mit einbauen, so einflechten, so. Nein, Spaß. Also, ihr seht, du verstehst es normalerweise. Dann macht es überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn ich ihn jetzt für ihn, mit ihm da in Sprachen bete oder irgendwas in Sprachen ihm sage. Sondern das Sprachengebet ist für meine Connection zu Gott. Also wenn ich in Sprachen bete, verknüpfe ich mich mit Gott. Und es ist ein Gebet, das der Teufel nicht verstehen kann. Ist das nicht herrlich? Und wenn du in Sprachen betest, betest du im Geist. Also kannst du gar nichts Falsches beten. Du verbindest dich vom Herzen mit dem Herzen Gottes und es dient zu deiner eigenen, ganz wichtig, nicht zur Auferbauung des anderen, sondern zu deiner eigenen Auferbauung. Und deswegen ist es so gut, wenn wir auch im Gottesdienst Zeiten haben, wo wir in Sprachen beten. Manche verstehen das nicht, warum wir das tun. Aber es ist klar, wenn wir einfach eine Zeit haben, wo wir in Sprachen beten, dann ist es nicht so, dass du dich jetzt zu deinem Nachbarn drehen sollst und mit ihm, so zu ihm in Sprachen beten sollst. So. Und er versteht kein Wort. Sondern wir beten gemeinsam zu Gott in Sprachen, weil es unserer persönlichen Auferbauung dient. Und ich habe das eingepflegt in mein Gebetsleben und es hat mich so ermutigt. Wisst ihr, wie das ist? Du fängst so an, du liest das Wort Gottes und dann fängst du an, einfach in Sprachen zu beten. Und du kommst richtig rein. Und gut, ich bin ein bisschen emotionaler Mensch. Ich weiß jetzt nicht, wie es so bei einer deutschen Eiche ist, die ein bisschen mehr so, ne, analytisch an die Sache dann geht. Also, was bete ich eigentlich gerade? So, ist bei mir jetzt nicht der Fall. Ne? Ich bete voll rein und brüll auch. Und ja, also Gott sei Dank habe ich nur einen Nachbarn im Haus. Ja? Und dann gehe ich richtig gut ab. Und irgendwann bin ich richtig in dem Flow drin. Und dann auf einmal fange ich an, mit dem Verstand zu beten. Und was ich festgestellt habe, wenn ich dann mit dem Verstand bete, dann entsteht so ein richtiger Fluss, der von oben in mich hineingeht und rausgeht aus meinem Mund. Also es ist so, als ob ich mich mit dem Herzen Gottes verknüpfe und all die Anliegen, die Gott hat, gibt er mir, legt er mir ins Herz oder in meinen Geist und aus diesem schöpfe ich und bete mit dem Verstand. Davor musste ich noch auf meine Liste schauen, was möchte ich denn jetzt beten? Ah, ich bete jetzt das. Und da kam auf einmal dieser Flow. Ich musste nicht groß überlegen, für wen und für was ich bete, sondern das kam. Und dann war es so ein richtiger Fluss und ehe du dich versiehst, ist eine lange Zeit vergangen und es ist dir vorgekommen wie 5 Minuten. Wisst ihr, ich liebe sowas. 2 Stunden beten und es fühlt sich an wie 10 Minuten. ist besser als 10 Minuten beten, das sich anfühlt wie 2 Stunden. Ganz im Ernst. Also bete in Sprachen. Es ist wirklich ein richtig gutes Mittel und ein gutes Konzept. Und dann ist es so, dass du sein wirst wie ein Mose, der ein brennender Dornbusch wurde. Davor war er einfach ein trockener Baum, ein trockener Busch, ja, der nicht gebrannt hat, der öde war, der tot war. Und dann kam aber das Feuer Gottes und dieses Feuer Gottes hat den Busch nicht verzehrt. Also der Busch ist nicht kaputt gegangen, sondern dieser Busch hat gebrannt. Und warum der Busch Moses Aufmerksamkeit bekommen hat, ist, weil der Busch nicht verbrannt ist. Der hat weiter gebrannt und dann ist er hingegangen und hat gesagt, hey, was ist das? Was er nicht wusste, ist, dass dieser Busch ein Symbol für ihn war, für sein Leben. Und ich möchte dir auch sagen, du bist wie dieser Dornbusch. Und wenn Gott dich anzündet, dann brennst du und dieses Feuer wird nicht erlöschen. Wir wollen uns jetzt das Johannesevangelium anschauen. Und im Johannesevangelium sehen wir insgesamt 3 Gebete in Kapitel 14, 15 und 16. Wir wollen uns diese 3 Gebete anschauen, die Jesus dort seinen Jüngern mitgegeben hat. Es sind 3 wichtige Gebete und ihr werdet auch sehen, dass die einerseits ähnlich sind, andererseits doch ein bisschen anders und verändert wurden von Jesus selbst. Lass uns beginnen in Johannes 14, Vers 13. Da steht Folgendes. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, oder es gibt eine andere Übersetzung, da heißt es, was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wisst ihr, das ist so eine Bibelstelle, wo ich mir oft so Gedanken gemacht habe, Gott, was ist das? Ich habe so oft gebetet in deinem Namen, was auch immer ich wollte, aber es ist nicht passiert, keine Ahnung. Und was ich aber oft überlesen habe und gar nicht gesehen habe, ist dieser letzte Abschnitt, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Ist total interessant. Also jedes Gebet, das wir sprechen im Namen Jesus und was auch immer es dann ist, jedes Gebet hat zum Ziel, dass Gott am Ende verherrlicht wird. Was bedeutet es, dass Gott die Ehre kriegt? Also durch mein Gebet soll er verherrlicht werden, soll er groß gemacht werden, soll er scheinen und glänzen für andere Menschen und für mich. Mit anderen Worten, wenn ich bete, erkenne ich Gott noch viel mehr und ich verliebe mich mehr und mehr in den Vater und in sein Herrlichkeitsgewand und ich verstehe und kriege eine bessere Offenbarung von dem, wer er ist. Also hat jedes Gebet Gott zum Ziel. Nicht die Gebetsantwort. Versteht ihr das? Sondern die Gebetsantwort soll ihn groß machen. Er soll verherrlicht werden. So, ich möchte über den Namen Jesus sprechen. Weißt du, wenn du versuchst, nicht durch Jesus zu Gott zu kommen, sondern durch deinen eigenen Namen, also weit, weit weg von Jesus, du sagst, Jesus, ich brauche dich nicht, sondern ich werde jetzt einfach zum Vater beten. Weißt du, was passieren wird? Es ist eine sehr gefährliche Sache. Gott hat ganz viel Zorn in seinem Herzen über Sünde der Welt. Und wenn du, ich wollte schon sagen, apart from, ja, wenn du Jesus außen vor lässt und sagst, hey, ich gehe einfach so zu Gott, du bist ein Sünder, du wirst mit dem Zorn Gottes in Berührung kommen. Und es wird kein gutes Ende nehmen. Deswegen bete nicht, ohne dass du im Namen Jesus betest. Zum Namen Jesus, im Namen Jesus bete ich, das ist keine Formel. Das ist total wichtig. Als ich in Indien war, habe ich für viele, viele Menschen gebetet und dann wurde uns gesagt, hey, wenn du im Namen Jesus betest, dann werden sie geheilt. Stimmt ja auch. Und dann habe ich angefangen zu beten für die Leute und irgendwie ist es halt, die Heilung kam nicht. Und ich so, im Namen Jesus. Ich so, hey, die Formel funktioniert nicht, was ist da los? Ja? Im Namen Jesus. Und ich habe das ganze Konzept dahinter gar nicht verstanden. Also der Name Jesus ist nicht eine Formel, die du anwendest, wie aus so einem Zauberbuch. So, ich nehme das Zauberbuch, zack, Formel rein und das Produkt und Resultat kommt raus. Ne? Sondern der Name Jesus, das ist eine Sache, die du von Herzen tun musst. Verstehe, wer Jesus für dich ist. Und wenn du dann im Namen Jesus betest, dann passiert was. Wisst ihr, in der Apostelgeschichte gab es einen Zauberer, der auch im Namen von dem Jesus gebetet hat, den von Paulus da, der Jesus. Der hat auch den Namen Jesus benutzt, aber er hatte keine Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Und insofern waren diese Gebete falsch und schlecht. Also der Name Jesus gewinnt an Kraft in deinem Gebet, wenn du ihn kennst und seinen Herzschlag kennst. Wer ist er für dich? Liebst du ihn? Jesus, der für dich gestorben ist, der alles gegeben hat, der deine Sünden getragen hat, der zur Sünde wurde, der dich aushält jeden Tag, der jeden Tag für dich betet und denkt sich so, wow, heute habe ich aber viel zu beten für den Kerl. Was hat er wieder alles angestellt, der Manuel? Und er bleibt dran und er gibt alles und mit jeder Sünde, die wir tun, schlagen wir den Nagel tiefer und fügen ihm Schmerzen zu, weil Jesus so eine Liebe für uns hat. Und wir müssen es verstehen, wer er ist für uns. Und wisst ihr, Jesus hat von sich gesagt, mir ist gegeben alle Macht und Autorität im Himmel und auf der Erde. Mir ist es gegeben. Also wenn du kommst und irgendwas betest, aber nicht in meinem Namen betest, dann ist es genauso, wenn du ins Krankenhaus gehst und dem Patienten irgendwas sagst, aber du hast Straßenklamotten an und er denkt sich, ja, wer bist du mir was zu sagen? Ja, nimm mal die Spritze. Nee, nehme ich nicht, ey. Zeig mir, dass du hier dazugehörst. Also wenn irgendeine Schwester oder so eine Spritze gibt, dann muss sie im Namen des Arztes kommen. Sonst würde ich mir keine Spritze geben lassen. Ich weiß nicht, wie es um dich steht. Ja, keine Ahnung, vielleicht lässt du dir eine Spritze geben. Am Schluss hast du Heroin in der Leitung, weißt du? Also, im Namen des Arztes. Mit anderen Worten, wenn du kommst im Namen Jesus, dann weiß jeder Dämon, oh mein Gott, der ist geschickt von dem, der den Namen über alle Namen hat, der König der Könige ist, der Herr der Herren ist. Bist du dir dessen eigentlich bewusst? Wessen Herrn du dienst, in wessen Namen du unterwegs bist? Der Name Jesus hat so eine Macht und so eine Power. Und wenn wir das verinnerlicht haben, verstehen und dankbar dafür sind und damit leben, mit ihm leben, wenn du dann im Namen Jesus betest, boy, oh boy, oh boy, da passieren richtig Zeichen und Wunder. Das kann ich dir versichern. Dann, hier steht, und was auch immer ihr bitten werdet, nehmt mal diesen Anfang und nehmt es jetzt und vergleicht es mit dem Ende. Was auch immer du bittest, ja? Du könntest zum Beispiel, ich gebe mal ein paar Beispiele so, Gott, mach mich bitte wichtiger, als du es bist. Glaubt ihr, wird es erfüllen? Ja, okay. Herr, ich bete, dass du die Juden und die Afrikaner von diesem Planeten ausrottest, weil ich hasse sie und ich bitte dich, dass du deinen Zorn gegen sie wendest. Amen. Gott, lass doch bitte einmal die Woche Pornografie in Ordnung sein. Einmal. Gott, bitte zerstöre alle meine Konkurrenten. Gott, bitte mach das Finanzamt blind für meine Steuerhintergehung. Oh, sind das nicht herrliche Gebete? So. All das, was ich jetzt gerade, und da gibt es natürlich tausend mehr, aufgesagt hat, das ist nicht für die Herrlichkeit Gottes. Also, es muss zum Ziel haben, dass der Vater dadurch verherrlicht wird. Aber wenn du betest, dass einmal die Woche Pornografie für dich okay ist, dann wird Gott dadurch nicht verherrlicht, sondern sein Name wird eher beschmutzt. Also, was du tust ist, du betest im Namen Jesus mit dem Verständnis, wer Jesus ist, und dann betest du die Dinge, die ihn verherrlichen. Um das zu wissen, musst du Holz hacken gehen, und zwar jeden Tag. So, dann zweitens, Johannes 15, 7, und dann schauen wir uns noch den Vers 16 später an. Johannes 15, Vers 7. Also wir haben jetzt Johannes 14 gelesen und jetzt lesen wir Johannes 15. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht. Und jetzt kommt eine neue Passage dazu, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also was wir hier sehen ist, das Wort soll in uns sein und mit uns verwachsen. Das Wort Gottes muss mit uns verwachsen. Es ist, das Holz muss ins Feuer geschmissen werden und es muss dort verarbeitet werden. Also das Wort Gottes soll Teil von uns werden. Es ist nicht mehr nur so, dass du Hörer des Wortes bist, sondern wenn du auf einmal Täter wirst, vom Hörer zum Täter, da muss es durch ganz schön viele Ebenen durch dich sacken, das Wort. Und ich möchte dich ermutigen, hab Gemeinschaft mit dem Wort und werde Täter des Wortes. Das ist die Bedingung, die Jesus gibt, damit wir beten können, was wir wollen. So, dieses betet, was ihr wollt. Wenn du in seinem Wort bist, also eingetaucht bist in sein Wort, und glaubst du nicht, dass dann dein Wille sich verändern wird? Ich bin der festen Überzeugung, dass mein Wille sich verändern wird, wenn das Wort Gottes mein Herz komplett einnimmt und erfüllt. Weil glaub mir, das Wort Manuels ist ein anderes als das Wort Gottes. Glaub mir das. Das glaubst du, ne? Danke dafür. Da weiß ich, woran ich zu arbeiten habe. Also ihr wisst, was ich meine, ja? Also das Wort Gottes ist heilig, es ist perfekt. Es ist ohne Makel. Es ist scharf. Und nicht, dass ich nicht scharf wäre, aber das Wort Gottes ist scharf, ja? Also ihr seht, das Wort Gottes hat so eine Power, und wenn das verwächst mit mir, es verändert mein Wollen, meine Sehnsüchte, meine Begierden, meine Leidenschaften, sie werden umgestaltet. Ihr kennt bestimmt die Stelle aus Galater 5, wo es heißt, dass in uns zwei Instanzen sind. Wir haben darüber gesprochen in der letzten Predigtserie, 9 Flavors, 1 Fruit, dass es den Geist gibt in uns und das Fleisch. Und ich glaube, der Karl Wilhelm hat es in seiner Botschaft gesagt, dass man es sehen kann wie zwei Hunde. Und das, was stärker ist, ist das, was du fütterst. Ne? Also du fütterst den Geist, und dann wird der Geist wachsen und das Fleisch wird immer magerer und wird dann irgendwann verhungern und aussterben in dir. Und dann haben wir über das gesprochen, was das Fleisch bewirken kann. Die Werke des Fleisches sind Unzucht, Völlerei und. Geiz, Eifersucht und so weiter. Die solches tun, werden das Reich der Himmel nicht erben, heißt es. Also schon eine ernste Angelegenheit. Aber dann, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut und Zucht und was auch immer. Ja, also gibt neun Aspekte davon. Und eine Frucht ist etwas, was wächst. Also wenn ich mit Gott zusammen bin, dann wächst diese Frucht. Und die kommt hervor in meinem Wesen. Ich kann mich erinnern, als der Emad nach der Gebetswoche, die wir hatten, als er gesagt hat, also es ist nicht so, dass meine Gebete viel verändert haben, aber was passiert ist, dass ich mich verändert habe, während ich gebetet habe. Also er war täglich in der Gegenwart Gottes und wurde umgestaltet. Also wenn du ein tägliches, freudiges, leidenschaftliches Gebetsleben hast, wirst du dich verändern. Deine Sicht auf Dinge wird sich verändern. Und auf einmal willst du, was Gott will. In Römer 12, Vers 2 heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt in der Erneuerung eures Denkens, eures Sinnes, auf dass ihr prüfen mögt, hier Betonung auf prüfen, was der gute, wohlgefällige und perfekte Wille Gottes ist. Um zu prüfen, habe ich auch mal gepredigt, musst du es geschmeckt haben. Du musst Gott geschmeckt haben, du musst das Wort geschmeckt haben. Du kannst nicht etwas prüfen, wenn du es nie erlebt hast. Du kannst nicht sagen, wie es ist, Fußball zu spielen, nur weil du mal Fußball angeschaut hast. Sondern du musst selbst gespielt haben, um wirklich sagen zu können, was es bedeutet, Fußballer zu sein. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Du musst es prüfen können. Um es zu prüfen, muss dein Sinn, dein Denken, dein Wollen, also deine Seele muss sich verändern. Seele ist der Sitz von Verstand, Wille und Emotionen. Deine Gefühle, dein Wille und dein Verstand verändert sich durch den Heiligen Geist. Und dann fängst du an, die Dinge anders zu beurteilen, zu betrachten. Du fängst an zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Und dann kannst du auch in seinem Willen beten, wie wir es gerade gelesen haben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Was du dann willst, ist das, was Gott will. Und es wird euch geschehen, dann wird es euch geschehen. Und da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Wenn du in seinem Willen betest, wenn dein Wille und sein Wille konform gehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, also wieder zum Ziel, Gott soll verherrlicht werden, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. hierin. Also wenn du das tust, wirst du viel Frucht bringen. Dann wirst du fruchtbar. Und jetzt möchte ich euch den Vers 16 mitgeben. Vers 16, der gehört dazu. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Also sehen wir hier wieder dieselbe Verbindung. Also hierin wirst du Frucht bringen. Und dann heißt es hier, dass wenn du hingehst und Frucht bringst und deine Frucht bleibe, zu der du bestimmt worden bist von Gott, dann, was auch immer du den Vater bitten wirst, er wird es dir geben. Was ich sehe, ist, dass Frucht bringen und Gebetserfüllung oder Gebetsantwort eng miteinander verknüpft sind. Ich weiß nicht, ob du je darüber nachgedacht hast, dass das irgendwie in Verbindung miteinander steht. Aber ich sehe das hier im Wort, es steht in Verbindung miteinander. Mit anderen Worten, Gott hat dich bestimmt, dass du hingehst. Sag mal zu deinem Nachbarn, hingehst. Du sollst hingehen. Dass du hingehst und jetzt sag zu deinem anderen Nachbarn, dass du Frucht bringst. Komm, sag's ihm. Du sollst Frucht bringen. Mit anderen Worten, Gott hat dich auf eine Mission geschickt. Gott hat dich auf eine Mission geschickt. Er hat gesagt, geh hin und bring Frucht. Du bist auf einer Mission. Wisst ihr, warum viele Gebete nicht beantwortet sind? Weil die Leute nicht in der Mission stehen. Die Leute sind nicht auf der Mission. Und dann betest du für ein noch angenehmeres Leben. Das ist doch oft der Inhalt unserer Gebete. Gott, bitte mach das, das nicht so schlimm wird. Gott, ich bitte, dass das nicht so schlimm wird. Und Herr, mir geht's gerade so schlecht und ich bitte, dass es mir gut geht. Und Herr, ich möchte beten, dass ich das Auto bekomme. Und Herr, ich möchte beten, dass ich die Wohnung kriege. Und Gott, ich möchte beten, dass ich einen männlichen Hund kriege. Was auch immer, keine Ahnung. Weißt du, wir beten für so viele Sachen, die unser Leben erleichtern sollen. Aber du bist auf Mission, da ist es nicht leicht. Du bist berufen, Frucht zu bringen. Aber deine Gebete haben nichts mit der Frucht zu tun. Sondern deine Gebete haben damit zu tun, dass du ein angenehmeres Leben kriegst. Gebet ist das Handy, das du im Krieg benutzt. Und nicht irgendwo, keine Ahnung, in einem Fünf-Sterne-Hotel oder sonst was. Oh mein Gott, schwitzig. Yes, das ist der Fire! Ja, wollt ein bisschen was abhaben. Wisst ihr, dieses Schweißtuch, sei geheilt. So. So, Petrus-Style, take it. Ja, also ihr seht, bring Frucht. Habt es auf dem Schirm. Ich will Frucht bringen in meinem Leben. Ich möchte, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich möchte Liebesdienste tun an andere. Ich möchte eine Ermutigung sein, wenn ich ins U-Turn komme. Ich möchte Leute segnen, wenn ich komme. Ich möchte freundlich sein, liebevoll sein. Ich brauche auch Geduld. Ja? Glaub mir, ey, ich wurde wirklich trainiert in Geduld. Ich war der Leute jahrelang gefahren hat, von A nach B. Ja, und du meinst, sie kommen pünktlich? Von wegen. Gott hat mich trainiert in Geduld. Oft wäre ich gerne einfach weggefahren und hätte Benny stehen gelassen, ja? Und dann hat aber die Blanke einfach sehr viel Gnade und Liebe und Barmherzigkeit gehabt und somit habe ich dann auch gewartet. Widerwillig, aber gewartet. Und dann hat Gott mit mir gearbeitet, dass diese Frucht hervorkommt in mir. Geduld. Und somit, wenn wir das erkennen, hey, und auch verstehen, dass wir berufen sind, dass wir die Frucht in anderen hervorbringen, durch unser Leben. Mit anderen Worten, wenn ich liebevoll mit anderen umgehe, dann empfangen sie Liebe und können sie auch weitergeben und werden selber liebevoller. Das ist total wichtig, dass wir es verstehen. Wir sind auf einer Mission und wenn Gott sieht, dass du in dieser Mission stehst, wird er deine Gebete beantworten. Also wenn du dich fragst, warum läuft nichts, warum bete ich und es passiert nichts, kann es vielleicht sein, dass du nie auf der Mission warst. Dass du nie hingegangen bist und Frucht gebracht hast. Also möchte ich dir nochmal sagen, die Bedingung für ein Gebet, das beantwortet wird, ist, dass du auf der richtigen Spur bist, dass du unterwegs bist und Gott groß machst. So, jetzt kommen wir zum letzten Gebet, was wir anschauen wollen, Johannes 16, 23 und 24. Also was wir tun, wir nehmen jetzt mit, was wir gelernt haben. Also einmal, wir beten im Namen Jesus. Und das Ziel ist, dass Gott verherrlicht wird. Das zweite ist, wir sind auf der Mission, wir bringen Frucht. Und wenn wir das tun, wird Gott unser Gebet beantworten. Und jetzt kommt ein neuer Aspekt dazu, also 23 und 24. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Also das ist so dieser neue Aspekt, unsere Freude soll völlig werden. Was bedeutet das? Wenn meine Freude völlig wird, wird er umso mehr verherrlicht. Versteht ihr das Konzept? Wenn ich mich freue, wenn mein Herz jubelt, wenn mein Herz voller Dankbarkeit für Gott ist, wird er noch viel mehr durch mein Leben verherrlicht. Also glaubt mir, ein Mensch, der betet und betet und betet, aber keine Beziehung eigentlich hat zu Gott, eigentlich nur kommt, wenn er was braucht, wird dann realisieren, dass sein Gebet nicht beantwortet wird. Wie wird er ausschauen? So. Ja, die Mundwinkel, die zieht es nach unten. Ja, so schaut es aus. Und blöd, ja? Also, verherrlichst du dadurch Gott? Nein. Du bist enttäuscht von Gott. Du klagst Gott an. Du bist eine wandelnde Entmutigung für jeden, der gerade glaubt. Und wenn ein anderer gerade ein Gebetsanliegen erfüllt bekommen hat, ja, dass der Victor kommt und sagt, ey, ich bin geheilt. Und er macht den hier, ganz wichtig. Da gehst du da hin, ja, und dann denkst du dir so, missmutig, der Victor wurde geheilt, bei mir ist nichts passiert. Gott, ja, und du bist verärgert. Gott wird nicht verherrlicht. Aber wenn Gebete beantwortet werden von Gott, dann gehst du rum und strahlst und sagst, hey, Gott ist gut, Halleluja, alle Zeit. Ja, er hat mein Leben gut gemacht. Inmitten meiner Mission, in der ich Frucht bringe. Ja, und du bist happy durch alle Bedrängnisse, ich freue mich. Freue mich, Halleluja. Und das ist dann dein Leben, hey, da verherrlichst du Gott. Ja, du gehst in die Arbeit und alle schauen so, du schaust so. Und ein Boss schaut so. Weil er überrascht ist, was ist mit dem los? Freut er sich oder was? Und du so, yeah, 8 Uhr, Montag, wuhu, so weißt du, bist richtig happy. Und alle denken sich, Alter, der spinnt, aber irgendwie cool. Ey, was der hat, das will ich auch haben. Diese Droge brauche ich, Mann. Und ich hoffe, dass du dann nicht irgendwie Marihuana gibst oder sowas. Ja. So, erst war der Joint am Morgen, der vertreibt alle Sorgen. Nein. Tut er nicht. So, wenn wir unsere Freude darin haben, dass Gott verherrlicht wird, und dann manifestiert er sich in uns. Und dann sehen andere, wie wir uns verändert haben. Und das verherrlicht ihn, bringt wiederum Freude, und so wird Gott wieder verherrlicht. Also mit anderen Worten, ey, du machst Gott richtig groß. Deswegen heißt es, deine Freude soll völlig werden. Wisst ihr, das Schönste ist doch, wenn du zu deinem Dad gehst und ihm um etwas bittest, Geld. Ist nicht so, dass er dir dann einen Stein gibt und sagt, here you go, my son. Sunshine. Ja, sondern er gibt dir natürlich auch das, was du brauchst. Letztens bin ich zu meinem Vater gegangen und gesagt, ey Papa, kannst du mir 50 Euro leihen? Sag, hier, hast du. So kam er. Here you go. Ich so, danke. Und dann war ich fröhlich. Ich habe sie bis heute noch nicht zurückgegeben. Ja? Das Gute ist mit Vätern, dass sie vergessen. Halleluja. Nein, Spaß, ich gebe es ihm schon zurück. Ja, und so soll das sein. Also nicht jetzt das letzte Beispiel, so, ne? Aber der Vater im Himmel, er möchte dir gute Gaben geben. Und wenn wir als irdische Väter schon Gutes unseren Kindern geben wollen, wie viel mehr will der himmlische Vater dir Gutes tun? Und glaub mir, der himmlische Vater freut sich, wenn du dich freust. Der lacht, wenn du lachst. Der lacht nicht, wenn du weinst. Er weint mit dir natürlich. Er tröstet dich. Er ist dann da für dich. Ja? Und ich möchte dir aber zeigen, hey, dein Gebetsleben hat so viel zu tun mit deinem Charakter, mit deinem Wesen, mit deiner Art, wie du bist. Es verändert dich total. Und es macht dich freudiger denn je. Und es, du wirst ganz anders für Menschen empfinden. Du wirst ganz anderes, eine ganz andere Offenbarung von Gott haben. Ja, du wirst einen ganz anderen Zug haben, in die Gemeinde zu kommen. Die Dinge werden nicht mehr so schwerfällig sein. Aber wie wir alle wissen, es gibt immer Zeiten der Wüste. Und für diese Zeiten möchte ich dir jetzt 3 praktische Vorschläge geben, die du einfach implementieren kannst in dein Gebetsleben. Nummer 1. Sondere täglich eine Zeit und einen Ort ab. Und dieser Termin, den du dann hast mit Gott, hat Priorität Nummer 1. Dieser Termin wird nicht diskutiert. Da gibt es keine Diskussion, lege ich was drauf oder nicht. Das ist eine Zeit reserviert für Gott allein. Und glaub mir, planen hilft, gerade wenn es ums Beten geht. Schau deinen Terminkalender an, dann weißt du, du planst unwichtigere Dinge. Warum willst du nicht das Wichtigste im Leben planen? Und das ist deine Zeit mit Gott, dem Vater im Himmel. Also, was ich dir wirklich ans Herz lege, ist, nimm eine Zeit am Tag, pro Tag, eine Zeit und einen Ort, das ist auch total wichtig. Man kann nicht an jedem Ort zur Ruhe kommen und beten. Vielleicht ist dein Ort ein ganzer Wald, wo du einfach reingehst und dann betest du, kannst auch laut sein. Vielleicht ist dein Ort ein Sessel, wo du dich hinsetzt und dort betest du, das ist so dein Sessel, dein Gebetssessel. Vielleicht ist es, keine Ahnung, das Fitnessstudio, wo du einfach irgendwo im Zwiegespräch bist mit Gott, wobei das würde ich jetzt nicht so empfehlen, ja, da sind sehr viele Leute um dich rum. Das ist eher eine Zeit, um Worship zu hören, vielleicht. Ja, aber hab einen Ort und eine Zeit, schreib dir das auf, hab einen Ort und eine Zeit und mach einen Termin mit Gott. Ich challenge euch heute. Nimm dir das und mach einen Termin mit Gott und sag Gott, das ist eine reservierte Zeit für dich. Das müssen keine 4 Stunden sein. Glaub mir, Gott, manchmal können das vielleicht 4 Stunden sein, aber ich glaube nicht, dass du die Zeit hast. Qualität vor Quantität. Sind es nur 10 Minuten, nimm diese 10 Minuten und verbring die intensiv mit ihm. Und vielleicht werden aus den 10, 20 Minuten. Vielleicht machst du so, dass du am Morgen 10 Minuten hast, am Abend 10 Minuten hast und in der Mittagspause 10 Minuten von deiner Stunde Pause. Aber nimm dir eine Zeit und einen Ort, wo du betest. Nimm das wirklich mit, das ist total wichtig, weil des Teufels Strategie ist, noch bevor du betest, hat er schon gewonnen, weil du erst gar nicht dazu kommst. Das ist die beste Art, dich zu zerstören. In den Anfängen macht das schon kaputt. Also müssen wir dagegen vorgehen, indem wir planen. Und glaub mir, die Dinge, die mich abhalten von meinem Gebet, sind nicht unbedingt Sünden, sondern es sind gute Gründe, die ich habe. Heilige E-Mails, die ich zu beantworten habe, ja. Und ganz viele heilige Dinge, Menschen, die ich anrufen muss. Gott, ey, da mache ich doch Seelsorge, Mensch. Ja, ich koche doch gerade für meine Frau. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Seit ich den Nicer Dicer habe. Dann lacht die Natschi, die kennt den. Ja, also Ort und Zeit. Zweitens, kombiniere dein Gebet mit dem Lesen des Wortes Gottes und nimm das Gelesene und mach es zu deinem Gebet. Also, kombiniere Wort Gottes und Gebet und das, was du gelesen hast, nimmst du mit und bringst es in dein Gebet hinein. Das ist total gut, glaubt mir. Hey, oft wissen wir nicht, was wir beten sollen und dann lesen wir die Schrift und dann nimmst du direkt das aus der Schrift und bringst es zu Gott. Du kannst zum Beispiel einen Psalm nehmen, wo du sagst, hey, Psalm 1 oder Psalm 139 oder Psalm 103 oder ja, Psalm 70, Psalm 119, wird halt eine längere Einheit, ne? Egal, nimm einen Psalm, du kannst aber auch einfach das Vaterunser mal nehmen, ja, das steht ja auch im Wort Gottes und dann fängst du an, einfach das zu beten. Aber richtig, nicht nur Vaterunser, der du bist, im Himmel geheiligt werde, dein Name, dein Name, komm, dein Name, sondern ne, ein bisschen tiefer, ein bisschen inniger, setzt dich wirklich mit seinem Namen, mit seinem Willen, mit der ganzen, ne, mit dem ganzen Gebet auseinander, die Ordnung, die da drin ist und so weiter. Also, Wort Gottes, Gebet, zusammen, Power. Okay? Drittens, hört gut zu, betet in konzentrischen Kreisen. Ich habe ein Bild für euch, dass ihr wisst, wie so ein Kreis ausschaut. Das ist ein konzentrischer Kreis. Ja? Also mit anderen Worten, da drin, in der Mitte, das bist du, ich, okay? ich, und dann kann hier deine Family sein, dann kann hier deine, können hier deine Freunde sein, dann kann da deine Gemeinde sein, deine Stadt sein und. Das ist total gut, wenn wir es so machen. Du betest quasi von innen nach außen, du betest in Kreisen. Und fang bei dir an, weil du musst erstmal in Schuss gebracht werden, bevor du für andere Fürbitte tust und für andere betest. Und so kannst du auch beten, von innen nach außen. Warum habe ich jetzt Gott in keinen dieser Kreise erwähnt? Weil Gott in jedem drin ist. Versteht ihr das? Gott ist immer dabei. Irgendwo ist er ja, ne, die ganze Gebetszeit über einfach am Start. Betet und nehmt euch das zu Hilfe. Das macht echt Sinn. Das ist eine richtig gute Sache. Es gibt natürlich noch andere Formen des Gebets, aber ich möchte euch einfach mit diesen drei Dingen ein bisschen praktisch unterstützen. Es gibt Zeiten, wo es so hart ist zu beten, wo es so schwer ist zu beten. Ihr könnt in Sprache beten eine Zeit, aber dann wirklich habt einen Ort, eine Zeit, nehmt das Wort Gottes dazu und dann betet in konzentrischen Kreisen, indem ihr einfach von innen nach außen geht. Und dann wirst du sehen, dein Gebetsleben wird angefeuert und erneuert. So, jetzt kommt noch so ein letztes Ding, was ich sagen will. Und da geht es um die Disziplin im Gebet. Gebet ist eine geistliche Disziplin. Und es wird immer eine sein. Und die, die sehr viel durch ihr Gebet ausgerichtet haben, die haben nicht nur gebetet, wenn sie Freude dran hatten. Und da ist so eine große Lüge in der Gemeinde, die umhergeht, die sagt, diszipliniertes, routiniertes, regelmäßiges Gebet ist gesetzlich. Das ist eine Lüge. Es ist nicht gesetzlich. Es ist total gut. Es ist total gut, eine Routine zu haben. Jesus hat eine Routine in seinem Gebetsleben. Ja? Daniel hat eine Routine in seinem Gebetsleben. So ziemlich jeder, den ich kenne, der wirklich viel bewegt hat für Gott, ist Smith Wigglesworth, dessen Name ich kaum aussprechen kann. Auch der hat eine Routine. Er hat gesagt, ich bete immer nur 5 Minuten, aber alle 5 Minuten. Ist auch eine Routine, oder? Also alle Männer, die so, oder und auch Frauen, die wirklich was bewegt haben für Gott und für sein Reich, die hatten Disziplin im Gebet. Und ich weiß, gerade für unsere Generation ist Disziplin so ein widerliches Wort, was sich schmerzhaft in unseren Ohren anhört und was wir, wo wir gerne in die gesetzliche Ecke stecken. Gesetzlich, gesetzlich, das hat nichts mit mir zu tun. Es ist nicht gesetzlich, eine gesunde Routine zu haben. Also mit anderen Worten, bete, wenn es dir gut geht und bete, wenn es dir schlecht geht. Weil wenn es dir schlecht geht und du betest, kann ich dir versichern, dass es dir danach besser geht. Weil Gott da ist. Also Gebet ist eine Pflicht. Das möchte ich euch einfach noch vorlesen hier, das ist so gut. Es ist eine Pflicht, so wie Piloten die Luftfahrkontrolle abhören sollten. Eine Pflicht, so wie Soldaten im Krieg ihre Gewehre reinigen und laden müssen. Beten ist eine Pflicht, so wie hungrige Menschen essen, durstige Menschen trinken, taube Menschen das Hörgerät benutzen, Diabetiker Insulin benutzen, Winnie der Puber Honig sammeln geht. So eine Pflicht ist Gebet. Gebet ist unabdingbar. Du musst Gebet in deinem Leben, in deinem täglichen Leben haben. Und das wird dich komplett auf ein neues Level geistlich gesehen bringen und dein Feuer am Brennen halten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's stand up. Worship Team kommt nach vorne. Und nun wollen wir Gebet auch anbieten. Und so möchte ich unser Gebetsteam nach vorne bitten, dass ihr einfach schon mal während der Lobpreiszeit jetzt dasteht. Und wofür wir heute beten, ist, dass all das, wovon ich heute gesprochen habe, dieses Gebetsleben, dass es wieder auf Vordermann kommt. Und sei da ganz ehrlich zu Gott, sag, ey, ich möchte hier jetzt für mich beten lassen. Schließlich geht es um Gebet. Und ich möchte für mich beten lassen, dass ich neues Feuer in mein Gebetsleben, eine neue Leidenschaft in mein Gebetsleben hineinbekomme. Okay. Vater im Himmel, ich möchte danken für jeden, der hier ist. Herr, und du weißt um unser Gebetsleben Bescheid. Wir wollen dir gar nichts vormachen, Gott, sondern wir wollen dir wieder neuen Freiraum geben. Und Gott, hier sind wir als unvollkommene Menschen, beten einen vollkommenen Gott an. Und so wissen wir, dass in unserer Schwachheit deine Kraft zur Vollendung kommt, denn deine Gnade ist genug. Und Herr, so möchte ich jetzt beten, dass hier so ziemlich jeder nach vorne kommt und ein Gebet empfängt, weil wir wissen, das ist uns so ein Anliegen, Gott. Herr, wir beten wirklich, dass du Feuer schenkst, dass du uns neu entflammst. Und Herr, wir wollen dieses Feuer am Brennen halten. In Jesu Namen. Amen.